wenn man in einem Bereich erfolgreich sein will, sei es Sport oder jeden anderen Bereich trifft, wird das aus meiner Sicht hundertprozentig auch zutreffen. Bedeuten Talent, 5%, maximal 10% und der Rest ist harte Arbeit.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Pascal und wir sprechen über seine Karriere als Basketballer, unsere Sportpartnerschaften und Aberglaube. 2002 hast du WM-Bronze gewonnen, 2005 EM-Silber, 2008 hast du mit der Basketball-Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen teilgenommen und seit 2016 arbeitest du bei PwC Deutschland. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Pascal.
Hallo Anne.
Erzähl mal, wer bist du?
Ja, ich bin Pascal. Ganz offensichtlich habe ich in meiner Vergangenheit auch sehr viel mit dem Sport, speziell im Basketball, zu tun gehabt. Bin jetzt 44 Jahre alt und arbeite bei PwC im Marketing- und Kommunikationsbereich.
Vielen Dank. Einige Highlights deiner sportlichen Karriere habe ich ja am Anfang schon genannt. Magst du trotzdem deinen Werdegang als Sportler mit den wichtigsten Stationen beschreiben?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Ich habe im Alter von knapp unter 10 Jahren angefangen, das erste Mal einen Basketball in die Hand zu nehmen. Das war damals in Heidelberg und entsprechend bin ich dann beim USC Heidelberg in den Verein eingetreten. Ich habe viele Jugendmannschaften und Jugendnationalmannschaften tatsächlich auch schon durchlaufen können und habe den Großteil meiner Karriere dann ab 1999 in Frankfurt gespielt. Da war ich dann in der ersten Bundesliga, bin gleichzeitig zum Nationalspieler dann auch berufen worden und war dort 12 Jahre mit einem Auslandsjahr, das hat in Italien stattgefunden und habe dann eben parallel durch die Nationalmannschaft auch viele tolle große Turniere spielen können, eben von dir angesprochenen Olympischen Spiele, waren so auch mit ein Highlight, aber auch der Gewinn der deutschen Meisterschaft 2004 mit den Skyliners in Frankfurt, das waren also so ein paar Peaks natürlich, die hier und da nochmal vorhanden waren, insofern blicke ich da auf eine sehr spannende und dann doch sehr erfolgreiche, da bin ich sehr froh, aber vor allem weitestgehend auch verletzungsfreie Profikarriere zurück. Und bin dann da Mitte 30, also mit 34, ausgestiegen.
Sehr cool und beeindruckend. Wie kamst du eigentlich zum Basketball?
Ja, Basketball ist, wenn man die Region Heidelberg kennt, eigentlich so der einzig große Sport, also speziell in der kleinen Stadt. Dann gibt's ja noch angrenzend mittlerweile mit Mannheim eben Eishockey und auch Handball als große Sportarten. Aber Fußball ist da nicht so präsent. Und tatsächlich habe ich auch bis heute nicht so einen großen Bezug zum Fußball. Also ich war als Kind oder so nie bei Spielen, sondern ich bin immer eben zu den Basketballspielen gegangen oder auch ganz früher zum MERC, zum Eishockey. Und meine Schwester ist dann in den Basketballverein eingetreten. Ich habe eine große Schwester, die ist 4,5 Jahre älter. Und da bin ich einfach hinterhergeschlappt als kleiner Junge und es hat mich tatsächlich so angefixt, dass ich von Anfang an sehr viel Zeit investiert habe und es mir super viel Spaß gemacht habe, einfach den Ball in den Korb zu schmeißen und irgendwann wurde halt dann, also aber wesentlich später natürlich aus einer Leidenschaft und Spaß, wurde dann tatsächlich auch ein Beruf.
Ja, wie kam das eigentlich dazu, dass es dann zu deinem Beruf wurde? Also ich habe beispielsweise mit 9 war ich auch sehr aktiv im Sport, hauptsächlich in der Leichtathletik und im Reitsport, aber habe es nie aufs professionelle Level geschafft, beziehungsweise es war auch nicht mein Ziel. Wann schafft man so den Sprung zum Profisportler?
Ja, also es ist aus meiner Sicht unumstößlich und ganz wichtig, dass der Spaß ganz, ganz lange im Vordergrund bleibt. Also wenn der einmal verloren geht oder wenn eben einmal Aufmerksamkeiten auch in andere Themen abweichen quasi oder andere Themen wichtiger werden, was ja völlig normal und auch richtig ist, dass man sich nicht immer oder nicht zwingend so auf ein Thema spezialisieren muss. Aber solange man Spaß an der Sache hat, und das war bei mir all die Jugendjahre und auch noch ganz lange im Seniorenbereich so, ist man natürlich auch bereit, sehr viel zu investieren. Und das war tatsächlich so, dass ich festgestellt habe, ich habe überhaupt kein Problem, jeden Tag mehrere Stunden Sport zu treiben, mich speziell eben dem Basketball zu widmen, da zu schauen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und vor allem an beiden auch zu arbeiten und voranzukommen. Ich bin gerne auf diese Lehrgänge gefahren. Das hat alles dazu geführt, dass ich dann Anfang 20 oder mit 18, 19 vielleicht sogar schon in der Situation war, zu überlegen, ob das was sein kann, was ich tatsächlich dann oder vorrangig behandeln wollen würde. Mhm. Also Stichwort Schule. Ich habe mein Abitur gemacht. Ich habe auch angefangen zu studieren parallel zum Sport. Musste dann aber tatsächlich an einem Punkt eine Entscheidung treffen, ob ich den Fokus nicht doch auf den Sport richten will oder ob ich tatsächlich beides machen will oder vielleicht dann aussteigen will, um nur noch zu studieren. Mhm. Und ich habe mir damals, also ich habe mich viel unterhalten mit Freunden und auch Leuten, die eben schon im Basketball unterwegs waren und habe versucht, mir irgendwie selber ein Bild auch dann zu erstellen. Und mir war klar, ich kann dieses Thema Basketball eigentlich nur jetzt machen. Und ein Studium kann ich im Zweifel noch mal ein paar Jahre später auch aufnehmen. Mhm. Und glücklicherweise war das dann bei mir die Entscheidung dahingehend, dass ich mich dann als Profi oder entschieden habe, eben Profi zu sein. Und dass das auch sehr lange sehr gut funktioniert hat. Und ich tatsächlich dann gegen Ende meiner Karriere dann wieder so ein bisschen mehr den Fokus der Ausbildung und des Studiums in den Vordergrund gestellt habe.
Spannend. Du hattest jetzt vorhin deine Schwester schon genannt. War sie eine Person, die dich da auch begleitet hat oder eine wichtige Rolle gespielt hat? Oder gab es auch andere Personen, die da in deiner sportlichen Karriere eingebunden waren?
Ja, also da gibt es, in der Regel gibt es da ganz viele Personen und die alle aufzuzählen, würde mir jetzt natürlich sehr schwer fallen, den Rahmen zumindest sprengen. Ich bin unzähligen Personen dankbar, die mich unterstützt haben und mir geholfen haben, dahin zu kommen, wo ich sportlich dann letztendlich auch hingekommen bin. Vor allem ist es aber schon, und du sprichst meine Schwester an, aber auch meine Eltern, also meine Familie gewesen, die mir immer das Gefühl gegeben hat, dass egal welche Entscheidung ich treffe und auch wenn ich gesagt hätte, ich höre jetzt auf, dass das okay ist. Also ich hatte da tatsächlich sehr wenig intensive Gespräche, welche Entscheidungen ich auch treffen sollte, gerade wenn es eben speziell um Basketball geht, sondern das ging meistens dahingehend, dass die mich unterstützt haben, also mich haben spüren lassen oder gesagt haben, egal wie du es machst, du wirst schon eine Entscheidung treffen und wenn es nicht die richtige ist, dann kannst du sie korrigieren und gehst einen anderen Weg. Wir sind aber einfach da für dich. So auf uns kannst du uns verlassen und du kannst auch immer wieder zurück nach Heidelberg kommen. Also man muss dazu sagen, ich bin mit 16 dann auch von zu Hause ausgezogen aufgrund des Basketballs. Ich bin dann in die zweite Bundesliga gewechselt. War ab dem Zeitpunkt also nicht mehr zu Hause, aber auch finanziell unabhängig. Das waren beides irgendwie zwei spannende Themen. Aber das Wissen, dass ich eben immer wieder zurückkommen kann und auch eine Schwester habe, eine große Schwester habe, die für mich immer noch, also auch bis heute ein Anker ist, mit der ich immer über alles reden kann. Also leider in Anführungszeichen lebt die in den USA, deshalb sehen wir uns viel zu selten. Aber das ist für mich also unheimlich wichtig, da diesen familiären Rückhalt zu haben.
Ja, sehr schön, dass du da so einen großen Support hattest. Jetzt weiß ich ja, dass du zwei Kinder hast. Würden die sich auch für eine sportliche Karriere entscheiden? Würdest du das genauso unterstützen oder würdest du da anders vorgehen?
Das ist eine super spannende Frage, weil ich natürlich sowohl die guten Seiten des Sports kenne, aber es ist tatsächlich ganz oft auch für mich gesehen zu wesen, dass viele es nicht schaffen. Also die sehr viel investieren, auf Sachen verzichten, aber dann so den letzten Schritt nicht mehr gehen können. Und ich habe die Enttäuschung dann auch gesehen bei den Mitspielerinnen oder Mitspielern halt vor allem, wie sie tatsächlich frustriert mit vielleicht dann auch zu Zeitpunkten ausgestiegen sind, wo es echt wehgetan hat, weil man sehr viel investiert hatte, wie gesagt. Deshalb kenne ich so ein bisschen die Sonnen- und die Schattenseiten. Ich bin mir aber sicher, also meine beiden Kinder, das ist ich habe eine Tochter, die ist 12 und ein Sohn, der ist 10. Ich würde jetzt mal unterstellen, das ist tatsächlich eher der Sohn, der noch mehr sich auf den Sport konzentriert als die Tochter. Beide sind sehr sportlich, aber haben auch noch andere Interessen und noch legen sie sich zum Beispiel nicht fest. Er, wie gesagt, würde da schon vermeintlich eher so ein Kandidat sein, der sagt, okay, ich konzentriere mich so auf eine Sportart. Und ich würde es, glaube ich, tatsächlich ähnlich handhaben wie meine Eltern, dass ich ihn gewähren lassen würde. Ich glaube, ich könnte ihm beratend ein Stück weit mehr zur Seite stehen, aber auch vielleicht eher dann, wenn er Fragen hat. Oder wenn ich sehe, etwas geht vermeintlich in eine ganz schräge Richtung, ich glaube, dann würde ich erst eingreifen. Aber sonst würde ich ihn auch erstmal alle Erfahrungen sammeln lassen, die ja dieser ganze Weg, einfach dieser Prozess, der ist schon sehr spannend, mit sich bringt.
Ja, du hast dich ja bereits im Kindesalter für den Sport entschieden und ich kann mir vorstellen, dass du da sicherlich auch auf das ein oder andere Thema, vielleicht auch auf die eigene Jugend verzichtet hast oder da was auf der Strecke geblieben ist. Ist das so oder musstest du auf gar nichts verzichten als Profisportler?
Ja, das ist definitiv so. Also man kann das eben tatsächlich ganz platt zusammenfassen. Also da fällt für mich auch immer diese Frage nach dem Talent irgendwie drunter. Also so, warst du besonders talentiert, dass du? Und das ist ganz leicht zu beantworten aus meiner Sicht. Also wenn man in einem Bereich erfolgreich sein will, sei es Sport oder jeden anderen Bereich, trifft, wird das aus meiner Sicht 100%ig auch zu treffen. Bedeuten Talent 5%, maximal 10% und der Rest ist harte Arbeit. Und harte Arbeit zieht auch mit sich, dass man eben auf Sachen verzichtet. Also und das habe ich tatsächlich auch getan. Wobei, nochmal, das, was ich gesagt hatte, ist tatsächlich so, es hat mir halt Spaß gemacht. Also es war nie ein Gefühl, ich entsage mir hier gewisse Sachen, die meine Kumpels dann wirklich im Teenageralter gemacht haben, auf Partys abhängen und ähnliches. Da war ich am Wochenende in Sportschulen, aber auch mit meinen Freunden und wir haben auch Spaß gehabt, aber halt auf einer anderen Ebene und wir haben andere Sachen gemacht. Das ist was ich rückblickend, also mich schon oft oder ab und zu mal gefragt hat, ist das was ich versäumt habe? Also ja, ich habe definitiv einen anderen Weg gewählt und ich habe manche Sachen auch einfach, manche Erlebnisse nicht gemacht. Aber ob ich es bereuen würde? Nein, auf keinen Fall. Also ich habe dafür, also gerade beim Basketball, das ist ja dann doch eine Sportart, wo man erfreulicherweise also sehr komfortable Situationen teilweise vorfindet. Man kann damit gutes Geld verdienen, aber man kommt vor allem auch rum und das auf Kosten quasi des Vereins oder der Verbände. Also das ist sehr angenehm. Man ist nicht irgendwie auf Individualsponsoren angewiesen, sondern man bekommt sehr viel organisiert. Und ich habe sehr viel, sehr früh von der Welt sehen können, durch Reisen, durch Turniere eben, die mir der Sport ermöglicht hat. Und das war zum Beispiel etwas, das habe ich auch relativ schnell verstanden, wo meine Mitschüler und Schülerinnen in der Schule saßen, habe ich wieder frei bekommen und konnte irgendwie ein Turnier in Rumänien, in England, und dann ging es teilweise nach Asien oder Amerika. Also das war natürlich dann schon etwas, was ich auch realisiert habe. Also die Entbehrung ist im Zweifel nicht so groß, aber das Investment auf der anderen Seite natürlich schon.
Ja, verstehe ich. Was kommt nach dem Sport? Kannst du dich noch daran erinnern, wann du dich das erste Mal gefragt hast?
Ja, das war also eine Frage, die mich schon eigentlich immer begleitet hat, aber ich hatte es angedeutet, also sie war mal präsenter und mal weniger präsent und sicherlich in der Hochphase, also mit 23, 24 bis 28, 29 war ganz klar der Fokus und die Fragestellung, wie spiele ich erfolgreich und bei welchem Club spiele ich, wo will ich, welche sportlichen Ziele will ich noch erreichen. Aber dann kam so um die 30 wirklich der Switch wieder, wo abzusehen war, okay, es gibt auch noch ein Leben, das wird es geben nach dem Basketball. Und vor allem habe ich schon ein, zwei schwere Jahre dahingehend zum Schluss meiner Karriere durchgemacht, dass ich gemerkt habe, ich bin tatsächlich auch durch mit dem Basketballthema. Also die Belastung wird schwerer, also gar nicht mal physisch, sondern mental. Ich habe das 25 Jahre jeden Tag, zweimal am Tag Training, konsequent irgendwie bis zu dem Zeitpunkt dann, als ich dann aufgehört habe, durchgezogen oder gemacht. Und das war für mich ein Punkt, wo ich dann wirklich festgestellt habe, ich glaube, ich brauche was anderes. Also ich glaube, ich weiß, ich muss da raus, ich möchte da raus, ich möchte nicht mehr in kurzen Hosen auf dem Feld rumlaufen, sondern ich möchte was anderes machen, was mich anders fordert. Und da war für mich ganz klar, dass ich spätestens ab dem Zeitpunkt ein bisschen vorher schon eben den Fokus darauf richte, was gibt es überhaupt noch rechts und links vom Sport. Und das war insofern ganz spannend, also das wird ganz, ganz viele Sportler, bin ich sicher, betreffen, weil eben man, wie gesagt, mit 9 oder 10 Jahren habe ich angefangen, aber dieses Thema Sport so in- und auswendig kennt und auch so viel Zeit investiert und im Zweifel nicht so viele Möglichkeiten hat, andere Sachen kennenzulernen. Mhm. Und das war auch meine Herausforderung, die ich hatte. Ich wusste, wie gesagt, ich will aus dem Sport tatsächlich erstmal auch komplett raus, also nicht nur aus dem aktiven Sport, sondern ich möchte auch kein Trainer oder Manager werden, der dann doch wieder den ganzen Tag in der Halle steht, sondern ich möchte einfach was anderes erleben. Und das war die große Frage, die ich, mit der ich mich lange rumgeschlagen habe, was ist das andere und wie kriege ich raus, was mir liegt und was mir Spaß macht.
Ja, wie kam es dann letztendlich zu dem Entschluss, deine sportliche Karriere zu beenden und wie hast du dich dann auch dabei gefühlt?
Ja, also es war für mich super zu wissen im letzten Jahr meines Vertrages, dass ich sagen kann, das wird mein letztes Jahr. Das war eine tolle Saison nochmal. Wir sind auch nochmal, ich glaube, bis ins Halbfinale sogar gekommen. Und ich habe nicht mehr so viel gespielt wie die Jahre davor, aber das hat sich alles gut angefühlt und eben zu wissen, das ist das letzte Jahr und jetzt kann ich was anderes machen. Der Vertrag ist ausgelaufen. Ich muss nicht aufhören, weil ich verletzt bin oder ähnliches. Und die ein, zwei Jahre, die ich vielleicht noch hätte spielen können, schenke ich mir. So, das war für mich alles fein, da war ein Haken dran. Und dann war eben die Herausforderung, rauszufinden, wo es hingeht. Und das habe ich ein bisschen Glück vermeintlich gehabt. Ich hatte mal zwischenzeitlich ein Kurzpraktikum bei Adidas gemacht, 2010. Also das war anderthalb Jahre, bevor ich aufgehört habe. Und da war Fußball-Weltmeisterschaft und alle Also in Herzogenaurach war ich Mitarbeitenden bei Adidas, waren zum größten Teil tatsächlich auch vor Ort oder in eben diesen Projekten, die parallel, weil Fußball natürlich damals das große, der größte Teil des Business bei Adidas war, die waren dann involviert und eben nicht verfügbar. Und man hatte mich dann in den Fashion-Bereich gesteckt bei Adidas. Und das, ich habe dann auch mal eine Mail fehlgeleitet bekommen, die sollte ich eigentlich nicht bekommen. Da stand drauf, dass es ein, also es gibt sogenannte VIP-Praktikanten wohl bei Adidas. Also das heißt, ich durfte viele Hände schütteln, aber ich hatte irgendwie keine Aufgabe. Ich hatte wirklich mein erstes Gespräch dann, wann willst du morgens anfangen? Ich so, ja, wann fangt ihr dann an? So, ja, so um 9:30 brauchst du aber nicht. Es reicht, wenn du 11 kommst. Und dann sage ich, nee, ich will hier schon, deshalb bin ich ja da, weil ich irgendwie rauskriegen will, ist das was ich perspektivisch machen will. Ich würde gerne teilhaben an eurem Alltag. Und dann, das hat die wiederum völlig überfordert. Also die waren tatsächlich nicht darauf vorbereitet, dass ich irgendwie was arbeiten möchte, sondern dachten, naja, da ist, also ich hatte, glaube ich, 2 oder 3 Wochen eingeplant. Drei eher. Der ist halt einfach so zu Besuch. Und dann haben die händeringend nach Aufgaben gesucht, haben mich vom PC, den sie erst organisieren mussten, gesetzt. Und dann habe ich da Excel-Tabellen bearbeitet. Und ich fand das aber erstmal spannend. Also für mich war das eine neue Tätigkeit. Ich habe gesagt, naja, klasse. Also so, ich lerne mal kennen, was machen Leute, wenn sie morgens ins Büro gehen, in so einem Unternehmen wie Adidas und was bedeutet das? Und dann habe ich aber schnell festgestellt, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Office-Paket, das ich da, mit dem ich da arbeiten musste. Also ziemlich wenig. Klar, ich hatte schon mal Mails hier und da geschrieben, aber natürlich nicht so in der Tiefe mich mit Excel zum Beispiel auseinandergesetzt. Und die Erkenntnis war dann eben, nachdem ich aufgehört habe, okay, ich brauche dringend ein Coaching, das mir hilft, bei solchen Tools irgendwie mich zurechtzufinden. Und dann wurde ein Training vielmehr. Und dann wurde aus diesem Training, das ich dann wirklich über eine Business-Plattform irgendwie, also ein Freund hatte das gemacht, also ehemaliger Profisportler sucht jemanden, der ihm ein bisschen Office-Paket beibringt. Und dann hatten sich viele Leute gemeldet. Wir haben so einen kleinen Auswahlprozess dann, also anhand der Antworten gestartet. Und für einen hatte ich mich entschieden. Und dann wurde aus diesem Training ein Coaching. Und das war sensationell, weil diese Person in der Lage war zu erkennen, okay, ich glaube, du hast gar keine Ahnung, was du willst. Also ich kann dir gerne was über Excel, Word wie auch immer erzählen, aber es ist, glaube ich, viel wichtiger für dich, die Frage zu beantworten, wo will ich hin und brauche ich da überhaupt solche Tools oder bin ich vielleicht irgendwo in einem ganz anderen Bereich und ich muss gar nicht vorm PC sitzen und mich damit auseinandersetzen. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen, meinen Weg einzuschlagen, den ich dann in der zweiten Karriere quasi eingeschlagen habe.
Ja, heißt, derjenige hat dir dann auch beim Sprung von der ersten in die zweite Karriere geholfen?
Ja, absolut. Also tut es mit Abstrichen, aber heute immer noch. Also wenn ich wirklich Fragen habe, da rufe ich ihn gerne nochmal an und interessiert mich auch nochmal seine Meinung, wie er dazu steht und wie er Sachen auch einschätzt. Also das war definitiv so, dass ich durch Holger, ich kann ihn auch beim Namen nennen, aber im Endeffekt mir bewusst wurde und sicherer wurde, in welche Richtung es gehen kann. Und vor allem, wir haben auch 1-2 kleine Sachen dann zusammen gemacht, also Konzepte geschrieben und das hat mir schon weitergeholfen und letztendlich auch dahin geführt, dass ich dann wusste, dass es doch gar nicht so ganz weg vom Sport gehen soll, aber zumindest in anderer Funktion und der Einstieg war dann auch danach in den Sportmarketing-Bereich, wo aber klar war, ich muss irgendwie nicht eben bei einem Basketballclub weiterarbeiten und ich muss dann nicht halt in der Halle stehen, sondern ich kann aber trotzdem in der Nähe oder am Sport dranbleiben, aber eben fachlich irgendwie versuchen, mir ja auch ein zweites Standbein aufzubauen.
Ja, wie hast du es denn dann genau geschafft, eine Leidenschaft für einen neuen Job zu entwickeln?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Also auf den Begriff Leidenschaft komme ich gleich nochmal auch zu sprechen. aber es ist, es ist auch da, wie beim Sport, letztendlich so gewesen, dass ich gearbeitet habe. Also mich zum einen reingearbeitet habe, aber auch verstanden habe, dass ich nicht mit einer Qualifikation in vielen Bereichen reinkomme, vor allem eben nicht mit dieser Erfahrung, mit dieser Berufserfahrung, sondern dass ich da noch dazulernen muss. Also mir war klar, dass die ersten 2, 3, vielleicht sogar 4 Jahre für mich ein starker Lernprozess werden und das mit eben, also Mitte bis Ende 30 ist auch schon sehr ungewohnt. Also ich war in einer kleinen inhabergeführten Agentur in Frankfurt. Das war ein super Einstieg für mich, der tatsächlich dahingehend halt funktioniert hat, weil die Anzahl der Mitarbeiter überschaubar war, sehr persönlich war, mir jederzeit geholfen werden konnte, aber im Endeffekt saß ich dann halt mit Anfang 20-Jährigen da, als Mitte 30-Jährigen, man merkt dann so, okay, es passt, weil das Thema Sport war halt dominant, aber es ist schon ein Unterschied und es erfordert schon so ein bisschen auch eine Umdenke für mich, eine Anpassung, ganz klar, und aber eben dieser Fokus und dieser Wille zu sagen, auch da will ich natürlich schnellstmöglich irgendwie reinkommen und Eine Herausforderung hatte ich, das ist eigentlich auch ganz witzig, ich war es halt gewöhnt, 25 Jahre gecoacht zu werden. Also ich hatte immer einen Trainer und ich hatte immer einen Trainer, der mir gesagt hat, was ich machen muss. Also man kommt, muss man sich so vorstellen, in die Halle. Wenn man zu spät kommt, gibt es schon mal irgendwie eine Strafrunde, die man laufen muss. Also so, man kommt in der Regel pünktlich in die Halle, das kriegt man beigebracht. Und dann kriegt man aber auch beigebracht, den Mund zu halten und zuzuhören, weil der Trainer einem erzählt, was jetzt passiert und was man machen muss. Mhm. Und da musste ich auch umdenken. Tatsächlich war der Einstieg für mich in den Beruf da auch recht schwierig, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, so gib mir was, also so ich bin bereit, so Coach, schmeiß mir was zu, ich kann irgendwie, ich gebe mein Bestes. Und die Erwartungshaltung war natürlich, naja, also ich habe dir erklärt, was unsere Themenbereiche sind und oder wie das Projekt aussieht, jetzt mach doch mal so ungefähr. Mhm. Also das war eine spannende Phase, auch so das erste halbe Jahr oder Jahr vielleicht, dass ich da auch lernen musste, wirklich selbstständiger zu agieren, was im Sport, wie gesagt, so nicht gibt, weil da ist so eine eigene Denke in Teamsportart. Auf Sportlerseite häufig nicht so gefragt, weil, wie gesagt, der Coach doch, also es ist alles noch sehr hierarchisch organisiert, das Sagen hat.
Ja, spannend, mit welchen Fragestellungen du dich da auseinandersetzen musstest, das kenne ich persönlich jetzt natürlich gar nicht.
Ja.
Interessant. Warum genau bist du denn dann eigentlich bei PwC gelandet?
Ja, also ich, da würde ich noch diesen Schritt gehen, quasi von der Sportmarketingagentur, in der ich war, zu einem großen Projekt, das ich in Hamburg mit anschieben konnte. Da war ich quasi dann in der Selbstständigkeit für gute 3,5 Jahre, um dann bei der Olympia-Bewerbungsgesellschaft Hamburgs zu landen, die sich ja für 2024 die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele beworben hatte, um da aber leider in einem Referendum zu scheitern. Und das war für mich im Rückblick die Erkenntnis, okay, ich habe sehr viel projektbezogene Arbeit geleistet. Und ich habe vor allem immer die Arbeit und also den Standpunkt gehabt auf der Seite des Sports. Und ich weiß, dass der Sport sehr häufig so funktioniert, dass er eben, wenn er nicht über Mediengelder wie beim Fußball finanziert wird, eben auf Sponsoren angewiesen ist. Und das war der Reiz sehr groß zu sagen, warum nicht mal auf die andere Seite gehen? Warum nicht auf eine Wirtschaftsseite gehen und im Idealfall ein Unternehmen, das also in gewisser Weise auch einen Sportbezug hat, also das nicht in dieser Gänze wie vielleicht Adidas, sondern eben auch ein Wirtschaftsunternehmen, das vielleicht ein Sportsponsoring oder ähnliches oder eine Unterstützung, Engagement im Sport hat. Mhm. Und da muss man sagen, ich hatte in meiner Zeit, als ich in Frankfurt gespielt habe, und es gibt ja den Ball des Sports von der Stiftung Deutsche Sporthilfe, der jedes Jahr in Wiesbaden ist das in der Regel stattfindet. Und PwC ist da ja seit jetzt auch über 10 Jahren schon immer wieder vertreten beim Ball des Sports mit einer Aktivfläche. Und die haben ganz lange, Dieter Endres, ehemaliges TLT, mit das Thema Basketball da platziert. Und die haben immer über den Verband anfragen lassen, ob sie nicht einen prominenten Basketballer mit an den Stand haben könnten. Und dann waren da immer 3-4 Nationalspieler. Unter anderem stand ich halt mehrfach in kurzen Hosen für PwC in Wiesbaden auf dem Parkett abends. Und daran habe ich mich erinnert. Und ich habe mich natürlich dann ein bisschen aufgeschlaut und gesehen, okay, PwC ist mit der Sporthilfe verbändelt, was für mich eine sehr spannende und innovative Institution im Dach des Förderkonstruktes des deutschen Sportes ist. Und so habe ich den Kontakt gesucht zu PwC und tatsächlich mich auch mit dem Unternehmen selbst auseinandergesetzt und gesagt, okay, das ist tatsächlich ein Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, das also ganz andere Themen hat, die aber durchaus auch für mich von Interesse waren und auch weiter sind. Und da war der Reiz sehr groß, tatsächlich so einen Sprung aus dem Sportumfeld zu wagen und mich so einem Unternehmen anzuschließen. Und erfreulicherweise hat das dann auch geklappt. Also Dieter Endres konnte einen Kontakt herstellen. Dann bin ich tatsächlich quasi bei deinen Kolleginnen und Kollegen im HC-Bereich gelandet, habe auf Stellenanzeigen dann reagiert, beziehungsweise bin dann doch schnell auch in die komfortable Situation eines Bewerbungsgesprächs gekommen und habe dann früh mit dem ehemaligen Kommunikationsdeutschland-Chef ein Gespräch geführt und ja, das führte dazu, dass ich ein gutes halbes Jahr später bei PwC dann eingestiegen bin.
Sehr schön. Das Team, in dem du arbeitest, heißt ja Corporate and Brand. Womit genau beschäftigt sich das Team und was sind deine Aufgaben?
Ja, also wir sind mittlerweile ein sehr großes Gesamt-M&C-Team und haben eben mit Corporate and Brand, also sehr groß heißt 50 plus, würde ich mal sagen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Corporate and Brand sind wir roundabout 10 Kolleginnen und Kollegen, die sich vor allem um die interne und externe Kommunikation PwCs kümmern. Also da ist gerade das Thema Brand sehr wichtig, also das Thema Marke, alles was rund um den Namen und eben auch das Logo, den Fächer, kennt ja sicherlich der eine oder andere oder die meisten hoffentlich, aber also einfach die Verwendung und der Einsatz eben dieser dieser Mittel, das zu kontrollieren und wie es verwendet wird. Also das ist so ganz grob gesagt das, was wir bei Brand machen. Mhm. Wobei da tatsächlich mehr die Kolleginnen und Kollegen von mir auch arbeiten. Mein Schwerpunkt ist interne und externe Kommunikation. Das fängt an beim, wir haben vom Jahr jetzt zum Beispiel neues Intranet implementiert, also Informationen aus den Fachbereichen für die Belegschaft teilen oder auch eben organisatorische Informationen, die einfach ein Unternehmen braucht, damit das läuft und damit die Mitarbeiter und Mitarbeiter wissen, was sie tun müssen. Also das wird bei uns zum Beispiel verfasst und auch Kommunikationspläne entworfen, Strategien entworfen, aber auch Change-Kommunikation, ein spannendes Thema, wo ich das ein oder andere Projekt begleiten durfte. Also wenn sich Prozesse ändern, wenn neue Systeme eingeführt werden, also dann wird es sehr techniklastig manchmal, manchmal wird das mehr fachlich lastig, also wichtig zu verstehen, was wir in den einzelnen Fachbereichen machen, um dann darüber kommunizieren zu können. Oder eben auch Social Media ist ein Themenbereich, der bei uns aufgehangen ist, also Stichwort Instagram, da darf ich auch ein bisschen mitmischen, da war tatsächlich auch die Sporthilfe ein Thema, wo wir gesagt haben, wir sind da so bilderlastig und wir haben einfach tolle Stories, die man in Video- und Bildformaten festhalten kann. Da eignet sich eben so ein junger, vermeintlich Kanal für eine jüngere Zielgruppe auch, also da ist er damals ins Leben gerufen worden.
Stimmt. Ja, August genau. 2018, ich erinnere mich noch sehr gut.
Genau, den haben wir dann mit euch zusammen ins Leben gerufen und bespielt seitdem. Sind jetzt bei 13.000 Followerinnen und Followern. Also das ist ganz gut gelaufen. Nein, und halt eben das Thema Sport. Also und das Sport aber auch in einem Kontext, wo man sagen kann, das ist kein Sportsponsoring, was wir bei der jetzt speziell Sporthilfe machen, sondern das ist tatsächlich im Kontext unserer also Corporate Responsibility, also unseres Engagements, dass wir sagen, wir geben der Gesellschaft dadurch oder leisten einen Beitrag bei der Gesellschaft. Also wir wollen solve important problems, also die großen Probleme dieser Welt auch angehen, also tatsächlich einen Mehrwert leisten und wir sind überzeugt, dass wir das tun. Also auch wenn man sich fragen kann, okay, warum denn irgendwie der Leistungssport, den geht es doch schon ganz gut. Ja. Da denkt man dann aber fälschlicherweise eben an die Vollprofis wie Fußballer oder Basketballer, Handballer, Eishockeyspieler, die ja in Angestelltenverhältnissen sind. Das ist bei den ganzen Individualsportlern, wie wir sie jetzt auch bei den Olympischen Spielen sehen werden, eben nicht so. Also die sind ganz häufig eben auf Förderung angewiesen. Da hat eine Studie der Sporthilfe mal ergeben, dass die gerade bei 680, glaube ich, Euro im Monat liegen an regelmäßigen festen Einkommen, das sie haben. Und da haben wir so einen Sondertopf nochmal unter anderem ins Leben gerufen, wo wir sagen, also das sind Vorbilder aus unserer Sicht für die Gesellschaft, gerade für viele Jugendliche und wir helfen da finanziell. Das ist eine finanzielle Förderung, die über die Sporthilfe an die Sportler dann weitergegeben wird. Und das ist zum Beispiel was auch ein Teil meiner Tätigkeit ist im Corporate, in der Corporate-Kommunikation. Oder auch die Eintracht ist ein neuer Kooperationspartner, den wir seit letztem Sommer haben. Auch da haben wir kleine Formate. Wenn man gucken will, kann man bei LinkedIn reinschauen. Irgendwie Adler trifft Berater heißt das Letzte, was wir machen. Aber das sind so Dinge, die teils auf unser Image einzahlen, PwCs, die den Leuten einfach näher bringt, was wir machen. Wie wir auch letztendlich so einen Club eben wie die Eintracht versuchen zu beraten, weil wir da auch Kompetenzen haben, von dem eben auch ein Sportclub profitieren kann. Wir aber natürlich im Umkehrschluss auch von der großen Reichweite und ja diesen Emotionen, die der Sport einfach mit sich profitieren kann.
Du bist ja selbst auch durch die Stiftung Deutsche Sporthilfe gefördert worden. Warum ist es für Athletinnen wichtig, dass es diese Stiftung gibt und wie wurdest du tatsächlich dann unterstützt?
Ja, da muss man ein bisschen das Fördersystem in Deutschland verstehen. Das darauf basiert, dass eigentlich eine staatliche Förderung, also gerade in der Zeit, als ich auch gefördert wurde, nicht gewährleistet war. Also die Deutsche Sporthilfe ist tatsächlich eine Stiftung, die ihre Gelder mittlerweile auch von der Regierung bekommt. Das hat sich tatsächlich geändert. Mhm. Und das sind nicht unerhebliche Mittel, die mittlerweile da fließen. Aber in Summe bekommt die Sporthilfe all die Jahre davor auch vor allem die Gelder aus der freien Wirtschaft. Also das heißt, sie muss wirklich Formate kreieren und einen Mehrwert den Unternehmen bieten, dass die sagen, okay, wir geben euch Geld. Und die Sporthilfe wiederum schüttet das Geld also zu einem ganz, ganz großen Anteil eben an Athletinnen und Athleten aus. Es sind mittlerweile, ich glaube, knapp 4.000 Athletinnen und Athleten in der Förderung. Das beginnt dann wirklich beim D-Kader. Also das sind die, im Alter lässt sich manchmal schwer festmachen, weil beim Kunstturnen zum Beispiel die Athleten da viel früher anfangen als jetzt beim Basketball zum Beispiel. Aber also das ist in der Abstufung. A-Kader ist immer das Höchste, was man dann fördern kann quasi. Entsprechend sind die aber die Beiträge auch gestaffelt, die in der Förderung bekommen. Also ein Athletin oder ein Athlet, die in so einem Olympischen Spielen fährt und da Medaillenhoffnung hat, bekommt vermeintlich auch den höchsten Fördersatz, wenn sie oder er dann eben dann auch drauf angewiesen ist. Genau, und so funktioniert das System der Sportförderung in Deutschland, dass tatsächlich die Sporthilfe ein ganz wichtiges Organ in dieser Förderung ist, gerade eben für die angesprochenen Sportlerinnen und Sportler, die nicht in Angestelltenverhältnissen sind. Ich bin irgendwann tatsächlich aus der Sporthilfe aus dem Grund rausgefallen, weil beim Basketball ab der zweiten Liga man davon sprechen kann, also dass das mindestens semi-professionell, aber eigentlich schon auch wirklich professionell aufgezogen ist. Also das heißt, die Athletinnen und Athleten da sind alle angestellt und arbeiten also Vollzeit eben für diesen Club. Genau.
Welche Gemeinsamkeiten siehst du denn zwischen dem Leistungssport und der Beratungsbranche?
Ja, das gibt tatsächlich einige, wobei ich sagen muss, also am Anfang, ich habe die Begriffe alle mal gehört, also Disziplin und Ehrgeiz und Motivation und Wettbewerbsfähigkeit und Fairness und ähnliches. Und ich dachte mir, naja, klar, muss man ja irgendwie schreiben, also so liegt zwar auf der Hand, aber was bedeutet das? Und tatsächlich bin ich mittlerweile in der schönen Situation, das verstanden zu haben, also auch relativ schnell, mittlerweile ist sogar das falsche Wort, also ich habe sehr schnell verstanden, was mir der Sport mitgibt, um mich auch im normalen Leben und vor allem also im Berufsleben zu etablieren, durchzusetzen oder erfolgreich zu sein. Und einiges davon habe ich ja auch schon angedeutet, also tatsächlich dieses Verständnis, dass man, wenn man wohin kommen will, also wenn man ein Ziel hat, und das ist auch schon das nächste Stichwort, aber dass man halt einfach sehr viel investieren muss, also dass es wirklich über einen Einsatz geht, also beim Sport ist es körperlich ja vor allem, aber auch geistig, und im Beruf ist es eben, also der zeitliche Aufwand, ein geistiger Aufwand, die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, an Schwächen zu arbeiten, stetig weiterzubilden, also das sind Sachen, die liegen für mich ganz offensichtlich auf der Hand. Ob ich das jetzt selber immer alles mache, ist auch noch was anderes, aber ich habe das verstanden und ich habe das vor allem auch verinnerlicht, weil es beim Sport nicht anders ging. Und Ziele ist zum Beispiel auch so ein Stichwort. Also es ist unumstößlich für einen Sportler oder eine Sportlerin, sich ein Ziel zu setzen und auch Ziele erreichen zu können. Also viele verwechseln Ziel mit Vision zum Beispiel. Das ist dann immer sehr gefährlich, weil man dann im Zweifel jahrelang was hinterherläuft und irgendwann einen doch die Motivation verlässt. Und auch das ist völlig normal. Da kann man sich, sollte man sich gar keinen Vorwurf machen, aber man sollte daraus lernen relativ schnell und sich Zwischenziele setzen. Also auf dem Weg wohin. Also ich wollte nie in die NBA, also diese amerikanische Profiliga. Das war tatsächlich nie ein Ziel, das ich so konkret hatte. Auch wenn ich da mal beim Tryout war und mal Summer League spielen wollte und ähnliches. Also ich habe mal geschnuppert, aber ich wollte Nationalspieler werden und ich wollte in der Europa-Liga, Euroleague heißt das beim Basketball, spielen. Mhm. Beides habe ich erreichen können und tatsächlich war aber der Weg dahin auch über Jahre hinweg, also hat mich Jahre gebraucht, um das zu erreichen. Und ich habe mir Zwischenziele natürlich gesetzt. Also ich wollte aus der Regionalliga in die zweite Liga, ich wollte von einem Bankspieler zu einem Starting Point Guard werden, also und so weiter. Also da kam so eins zum anderen und diese Ziele muss man auch feiern, also wenn man sie erreicht zum Beispiel. Das ist auch so eine Erkenntnis aus dem Sport. Also da wird so hart gearbeitet, dass man sich auch Erfolge gönnen muss. Auf der anderen Seite auch da, dass die Erkenntnis, wenn man einmal oben ist, ist es umso schwieriger, oben zu bleiben. Also man hat dann zwar für den Augenblick was erreicht, aber da zu bleiben erfordert im Zweifel sogar noch mal mehr Arbeit, weil auf einmal ist man der Gejagte im Sport zum Beispiel als Team, das irgendwie Meister ist, und man muss sich neue Wege einfallen lassen. Also auch das, neue Ideen, also reimagine the possible. Nein, aber es sind tatsächlich so Stichwörter, die wir auch adaptiert haben, also oder andersrum, also die PwC ja auch hat intern bei den Values und ähnlichem, die trifft man im Sport auch an. Und es ist wirklich spannend und witzig für mich gesehen zu sehen gewesen, dass das zutrifft. Also es lässt sich auf so viele Bereiche, unter anderem eben auf den Beruf auch übertragen und vor allem, klar, auch auf PwC. Also wir sind ein sehr ambitioniertes Unternehmen. Also wir haben tatsächlich also auch eine interne, einen internen Wettbewerb, der also fair ist, aber natürlich uns schon fordert auch, also mit den Kolleginnen und Kollegen. Aber das ist halt das, was man im Sport auch antrifft. Also jeder hat ein persönliches Ziel, aber zusammen haben wir halt auch ein gemeinsames Ziel. Und das macht das irgendwie spannend. Und also da wäre schon das nächste Stichwort, irgendwie im Team zu funktionieren und zu arbeiten. Also du merkst, es gibt so viele Parallelen. Das, ja, also auf einem sehr hohen Niveau im Sport erlebt zu haben, glaube ich, hat mir auf jeden Fall geholfen und hilft mir auch weiterhin, das im Berufsleben dann zu sehen, zu erkennen, die Situation gut zu lesen und dann auch zu wissen, was zu tun ist.
Sehr spannend. Abschließend möchte ich dir noch zwei Fragen stellen. Hattest du ein Ritual vor jedem Spiel?
Ja, das hatte ich. Und ich glaube, das gilt auch generell, das will ich auch pauschalisieren, für viele, viele andere Sportlerinnen und Sportler. Also man hat Abläufe, und da kommt auch dieser vermeintliche Heimvorteil her. Also, weil Coaches immer sagen, Jungs, das ist doch völlig wurscht, so der Korb hängt überall auf 3,5 Meter. Die Standards in der Liga, das Feld ist immer gleich groß, also so die Lichtverhältnisse müssen auch irgendwie so und so viel Lux betragen. Also könnten wir jetzt nicht kommen mit, das ist hier ganz anders als bei uns. Ist es aber doch, also insofern, weil halt eben genau das. Also man hat Abläufe vor dem Spiel. Das war bei mir, also es gab immer den obligatorischen Nudelteller, aber sehr wenig. Es gab auch nur Tomatensoße, nichts anderes dabei, damit der Magen irgendwie ziemlich leer ist, damit ich das Gefühl habe, okay, ich bin sehr leicht und frisch, so ungefähr. Ich habe viel getrunken vor dem Spiel. Es gab auch natürlich einen Ablauf, welchen Schuh ich mir zuerst anziehe, erst die Hose, dann das Trikot und so weiter, was ich unter dem Trikot trage. Also da sind schon ganz viele Sachen, die schon ganz klar so eingehalten wurden. Aber ich habe auch gemerkt, es darf nicht dahin ausarten, dass man abergläubisch wird. Auch das habe ich erlebt, weil die Herausforderung ist, wenn man sagt, okay, wenn was nicht klappt, oder also angenommen, die Schuhe sind weg, so ich muss andere Schuhe tragen. Also passiert immer mal wieder, dass irgendwie beim Flug geht eine Tasche verloren oder was auch immer. Und wenn man dann abergläubisch ist, dann kannst du diesen Mitspieler für den Abend kannst du vergessen. Der kriegt da nichts auf die Reihe. Und da habe ich dann irgendwie, glaube ich, noch eine gute Grenze ziehen können, dass ich gesagt, okay, also ich hab ein Ritual oder so einen gewissen Ablauf, das halte ich ein. Und es artet aber nicht dahingehend aus, dass wenn da irgendwas mal durchbrochen wird, dass ich dann nicht in der Lage bin, trotzdem irgendwie mit einem kühlen Kopf zu agieren. Aber das Schönste, muss ich sagen, war gar nicht vorm Spiel. Das Schönste beim Sport, ab einem gewissen Zeitpunkt, war immer die Dusche danach. Also tatsächlich nein, aber das kann ich auch erklären. Also es ist schon eine wahnsinnige Anspannung, die man teilweise einfach hat. Also gerade bei großen Spielen. Und man versteht auch irgendwann, wie selten man die Möglichkeit hat, überhaupt nur um Titel zu spielen. Und der Druck, der sich aufbaut in den ja, teils Monaten davor, Monaten, aber Wochen, Tagen, je näher man kommt, und dann ist das Spiel. Und dann diese Last, die einem von den Schultern fällt, ist unglaublich. Also das habe ich tatsächlich auch nur ein paar Mal erleben dürfen, weil ich halt also nicht jedes Jahr im Finale war, ganz und gar nicht. Aber die Male, wo ich halt im Finale war, und ich habe auch längst nicht alle gewonnen. Also wir haben einmal den Pokal gewonnen, und ich glaube, wir haben viermal oder so den Pokaltitel gespielt, also tatsächlich dreimal verloren. Aber also dieses Gefühl danach, dass erstmal alles vorbei ist und man irgendwie sein Maximum an Konzentration und physischer Möglichkeiten gegeben hat, und das, was dann an Ballast abfällt, das ist irgendwie auch ein ganz tolles Gefühl, muss man sagen, ein ganz eigenes Gefühl, und deshalb sage ich gerne, so die Dusche danach war oftmals das Beste am Sport. Ja.
Jetzt kommt noch meine zweite Frage. Welches Erlebnis aus deiner Vergangenheit würdest du wiederholen wollen und warum?
Da würde ich tatsächlich eins mit dem aktuellen Bezug nehmen. Also ganz besonders war für mich der Sommer 2008. Das war die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Und ja, also wir haben eine Menge geförderter Athletinnen und Athleten gerade PwC-seitig in Tokio quasi vor Ort. Und das, was ich jetzt in der Vorberichterstattung da mitbekomme, das sind Bilder, die kenne ich. Und ich assoziiere sofort damit, was ich damals erlebt habe, 2008. Und das war einfach ein ganz besonderer Moment, weil man an dem Punkt merkt, dass man was ganz Besonderes geschafft hat. Also auch schon vor den Spielen. Einfach da zu sein in einem Kreis von, also das sind ja mittlerweile 11.000 Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen. Und eben sportartübergreifend. Also ich habe zwei Weltmeisterschaften, zwei Europameisterschaften gespielt, die sind auch groß, auch in der medialen Wahrnehmung. Also nicht so klein, aber es ist halt nur in Anführungszeichen das Thema Basketball. Und da merkt man, wenn man im Olympischen Dorf damals mit Kobe Bryant oder so über den Weg läuft, das ist halt schon nochmal ein Roger Federer oder also nochmal eine andere Dimension. Und man sitzt dann neben denen in der Kantine und denkt sich so, wow, cool. Also man ist in einem Lustenkreis. Und also Olympische Dorf ist ja wirklich in der Handhabung so. Ich meine, dieses Jahr ist nochmal eine ganz besondere Situation natürlich, aber da kommt halt auch kein Externer rein. Also tatsächlich die Möglichkeit für Sponsoren und Ähnlichem sind super begrenzt. Es sind tatsächlich die Athletinnen und Athleten unter sich. Und wir haben, weiß nicht, also Michael Phelps hat irgendwie, ich glaube, 7 Goldmedaillen waren es. Wir haben tatsächlich dann mit ihm abends in so einem Club gestanden. Also so, er war dann auch da. Es war jetzt nicht so, dass wir alles, aber meine Dirk Nowitzki war natürlich ein Zugpferd, und den kannte er, und die haben sich ausgetauscht, und auf einmal bist du da mittendrin und stehst neben den Beinen und denkst dir so, ja, läuft. Also so irgendwie. Also das ist ein Moment, da muss ich sagen, der ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und ganz spannend deshalb auch, da kriege ich sogar noch eine kleine Brücke geschlagen. Ich habe vor den Olympischen Spielen nämlich wirklich mich mit der Frage rumschlagen müssen, ob ich überhaupt hinfahre. Meine damalige Frau war hochschwanger. Die hat gesagt, auf jeden Fall fährst du. Also das hat es mir ein bisschen erleichtert, weil ich sagte, Kind können wir noch ein zweites machen, aber Olympische Spiele erlebst du im Zweifel nur einmal. Also wir haben noch ein zweites Jahr dann gemacht. Aber die Situation, da war dann wirklich, also sie war wirklich hochschwanger und wir haben montags unser letztes Spiel gehabt in der Vorrunde. Wir sind ausgeschieden, das waren 2 Sechsergruppen. Wir sind gegen USA ausgeschieden. Das war mein letztes Länderspiel gegen Bryant und LeBron James und Chris Paul und wie sie alle heißen, also große Namen. Ich bin zurückgeflogen, ich war Mittwoch wieder zurück in Deutschland und Freitag ist meine Tochter zur Welt gekommen. Also auch das hatte gepasst. Das war eine Punktlandung. Seitdem hat sie auch den Namen Olympia als dritten in ihrem Namen mit drin. Den Spaß haben wir uns nicht nehmen lassen. Aber ja, also das ist ein Sommer, der, wenn du fragst, was würde ich nochmal erleben wollen, das war schon außergewöhnlich.
Klingt eindeutig danach. Ja. Vielen Dank für deine Zeit heute, Pascal. Es war sehr richtig gerne. Spannend, gemeinsam auf gleich 2 Karrieren zu schauen. Und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
Ja, also ich kann alle nur ermuntern, sich tatsächlich darauf einzulassen und Themen Platz zu geben, die sie erfüllen, die ihnen Spaß machen. Das ist das eine. Also dahingehend, was ich versucht habe zu schildern, dass das ein ganz großer Antreiber ist. Aber es wird früher oder später dann immer ein Punkt kommen, wo aus diesem Spaß, der erhalten bleiben sollte, aber auch die Erkenntnis kommt, um jetzt weiterzukommen, ist es harte Arbeit. Und das ist so quasi mein Schlusswort. Also es lohnt sich. Es lohnt sich, auch wenn es für den Augenblick so scheint, man bringt irgendwie Opfer. Aber häufig entschädigt das Ergebnis, wenn man im Zweifel ein bisschen mehr als die anderen investiert. Also die dann wirklich abspringen und sagen, okay, super, es hat mir auch bis dahin schon viel Spaß gemacht. Und jetzt aber gut, es gibt auch noch andere Themen auf dieser Welt. Es lohnt sich manchmal, diesen extra Schritt noch zu machen. Also noch zu schauen, so was kommt jetzt noch? Was ist noch dahinter? Und ja, der Sport hat mir da in dem Fall recht gegeben. Da gehört natürlich auch immer viel Glück und Ähnliches dazu, keine Frage. Aber das soll mein Schlusswort sein. Also manchmal lohnt es sich, da ein bisschen, ja, einmal diesen extra Schritt noch zu gehen und ein bisschen noch zu pushen.
Ich konnte halten, was ich versprochen habe. Dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Wir hören uns wieder. Versprochen.